Herr, lass mich sein. Lass uns sein. Uns. Wie zwei Bäume. Wie zwei Bäume, die aus einer Wurzel in den Himmel wachsen und sich bei Sturm gegenseitig Halt geben. So war das mal auf einer Hochzeitsanzeige zu lesen. Ein tolles Motto für eine Ehe. So soll es sein, so wünscht es sich jeder am Anfang dieser Reise. Und es ist ja bekannt, am Anfang, da ist der Himmel voller Geigen. Aber Fakt ist, nicht wenige, die sich ewige Liebe und Treue geschworen haben, finden sich später doch vor dem Scheidungsanwalt wieder. Im Jahr 2022 betrug die Scheidungsrate, wie wir das auf dieser Statistik auch sehen, von Ehen in Deutschland rund 35,15%. Auf 3 Eheschließungen kann man damit rechnerisch circa eine Scheidung. Es war noch schlimmer, wenn ich das richtig sehe, in den Jahren so 2005, 2010, 2011, da wurde fast jede zweite Ehe geschieden. Also, das ist ein bisschen runtergegangen. Etwa 140.000 Paare jährlich lassen ihre Ehe scheiden. In den vergangenen 10 Jahren ist die durchschnittliche Ehedauer leicht gestiegen. Die Ehedauer lag zuletzt bei rund 15,1 Jahren. Viele Paare trennten sich im Jahr 2022 mit einer Ehedauer von 5 bis 7 Jahren. Die meisten Scheidungen wurden jedoch von Paaren vollzogen, so die Statistik, die über 26 Jahre miteinander verheiratet waren. Erstaunlich. Man denkt ja immer, die ersten 7 Jahre sind die kritischen Jahre. Und dann merkt man doch, es lassen sich sehr viele Leute scheiden, die auch schon eine gute Strecke miteinander unterwegs waren. Ehescheidung ist inzwischen zu einer Selbstverständlichkeit geworden in unserer Gesellschaft und sie ist nur ein Indiz dafür, dass man unfähig geworden ist, über längere Zeit Bindungen eingehen zu können oder zu wollen. Schauspieler und nicht nur Schauspieler, sondern auch Politiker machen es uns vor. 3-mal oder auch 4-mal verheiratet zu sein, ist heute kein Grund mehr, sich aus der Politik zurückzuziehen. Das kostet heute auch keine Wählerstimme mehr, was das vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war. Es kümmert heute auch keinen, welche persönlichen Wertemaßstäbe öffentliche führende Persönlichkeiten haben. Aber auch christliche Ehepaare neigen heute viel schneller, viel leichter dazu, auf ihre Eheprobleme mit einer Trennung zu reagieren, statt sie zu lösen. Latent haben sich auch die Christen den Wertemaßstäben der Welt angepasst. Und das bringt uns zurück zur Bergpredigt. Wir wollen heute weiterfahren in dieser großartigen Predigt, die Jesus damals auf dem Berg in der Nähe des Sees Genezareth hielt und die Verse betrachten, in denen Jesus das Problem Scheidung anspricht. Für unsere Gäste sei es gesagt, wir sind in unserer Gemeinde dabei, die Bergpredigt am Sonntag in der Predigt zu betrachten. Und Jesus beginnt ja seine Predigt mit den Seligpreisungen und sagt uns dort, wie man eigentlich glücklich werden kann, wenn man sich auf ihn einlässt, wie man ein gesegnetes Leben haben kann. Im Grunde zeigt er uns auf, wer wir sind, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir in eine Beziehung mit ihm treten. Und dann folgen die Verse über Salz und Licht und die Aufforderung, dass unser ganzes Leben in dieser Welt ein Ausdruck unseres Seins sein soll. Und in den restlichen Versen von Kapitel 15 beschreibt er dann die bessere Gerechtigkeit, um mal diesen Begriff von Dietrich Bonhoeffer zu verwenden, die bessere Gerechtigkeit eines Nachfolgers Jesu. Und er erwähnt 6 Beispiele, die uns zeigen sollen, wie diese bessere Gerechtigkeit, die aus einem veränderten, einem reinen Herzen kommt und die einen Nachfolger Jesu kennzeichnen, wie diese Gerechtigkeit sich radikal von der rein äußeren Gerechtigkeit unterscheidet, die sich allein auf das rechte Tun sozusagen, allein auf den Buchstaben des Gesetzes konzentriert. Und im ersten Beispiel nimmt er Bezug auf das 5. Gebot und sagt uns, dass schon Zorn und Verachtung und Verfluchung Mord sind, und deshalb der Appell: Lasst euch versöhnen. Leute, statt einander zu zürnen und zu verachten, sollt ihr darauf bedacht sein, schnell wieder Frieden miteinander zu schließen. Und in einem zweiten Beispiel erwähnt Jesus das 6. Gebot und sagt uns, dass Ehebruch nicht nur im Bett, sondern auch in Gedanken geschieht. Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das gilt natürlich auch andersrum. Wenn eine Frau einen Mann mit begehrlichen Blicken ansieht, hat sie Ehebruch begangen. Und in dem dritten Beispiel, das heißt in den Versen, die wir jetzt gleich lesen werden, hören wir, dass auch Scheidung und Wiederheirat Ehebruch sein kann. Es geht also heute um dieses Thema Scheidung und Wiederheirat, und wir lesen aus Matthäus 5 die Verse 31 bis 32. Und es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ihr eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm durch Hurerei untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch, und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Nun, liebe Freunde, ich glaube, wir stehen bei diesen Versen alle in der Gefahr, lediglich das Verbot, vielleicht sogar den drohenden Zeigefinger wahrzunehmen. Aber ich möchte diese Predigt unter folgenden Leitgedanken stellen, und zwar das Nein Jesu zur Scheidung ist zugleich auch das Ja Gottes zur Ehe von Mann und Frau. Das Nein Jesu zur Scheidung ist zugleich auch das Ja Gottes zur Ehe von Mann und Frau. Weil ich glaube, Jesus geht es vor allem um den Schutz für die nicht erst seit heute gefährdete eheliche Gemeinschaft von Mann und Frau. Ausdrücklich und allen gesellschaftlichen Trends zum Trotz ist für ihn die Ehe eben kein Auslaufmodell, sondern Gottes Erfindung und ausdrücklich erklärter Wille Gottes. Aber um diese für unsere Ohren radikalen Verse richtig verstehen zu können, müssen wir verstehen, wie in der damaligen Zeit die Pharisäer und die Schriftgelehrten das alttestamentliche Gebot über Scheidung auslegten. Und dabei müssen wir auch eines klar sehen: Der Bergprediger ist kein neuer jüdischer Gesetzesgelehrter, der das Gesetz Mose mit seiner Lehre überbieten will, sondern er ist einer, der das Gesetz richtig auslegt, und außerdem ist er der Heiland der Welt. Und durch sein Sterben am Kreuz will er alles heil machen und kann alles heil machen. Und jede noch sehr in die Krise geratene Ehe kann er wieder heilen. Und hier auf dem Berg offenbart er den heilsamen Willen Gottes. Ich möchte anhand von drei Fragen diese Verse beleuchten. Zunächst einmal wollen wir uns fragen, was war der geschichtliche Hintergrund, in die Jesus diese Worte spricht. Zweitens, was lehrt hier eigentlich Jesus, ganz einfach? Und drittens, wie sollen wir seine Lehre anwenden? Zum Ersten, der geschichtliche Hintergrund. Jesu Worte über die Ehescheidung treffen in eine Zeit, die dem Problem Scheidung mindestens so leichtfertig begegnete wie unsere heutige Zeit. Um das, was Jesus hier sagt, richtig verstehen zu können, müssen wir die damalige Diskussion um die Scheidung kennen, die von 5. Mose 24, Vers 1 ausgelöst wurde. Denn dort lesen wir, ich habe es hier ein bisschen zusammengefasst, wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, dann kann die Frau diesen ihren ersten Mann nicht wieder heiraten. Wenn sie in der Zwischenzeit einen anderen Mann geheiratet hat und der sie auch entlassen hat, oder selbst wenn dieser Mann verstorben ist. Dieses mosaische Gesetz, es hatte sicherlich den Sinn, Ehescheidung in einer gefallenen, sündigen Welt zu kontrollieren und zu regulieren und vor allem auch die Frau zu schützen. Nun, diesen Scheidebrief, der hier erwähnt wird, die hatten die Lehre des Gesetzes damals zu einem Hauptdiskussionspunkt gemacht. Zur Zeit Jesu gab es zwei berühmte rabbinische Schulen, die Schule des Rabbi Shammai und die Schule des Rabbi Hillel. Und zwischen diesen zwei Schulen war ein Streit ausgebrochen, gerade in Bezug auf diese alttestamentliche Bibelstelle, wo der Scheidungsbrief erwähnt wird. Shammai lehrte, dass der Mann sich von seiner Frau scheiden lassen kann, wenn diese eine Unzuchtssünde begangen habe. Hillel dagegen und seine Nachfolger, die lehrten, der Mann dürfe seine Frau entlassen, wann immer er Anstoß an ihr nehme. Und ich zitiere aus einer Schrift aus der damaligen Zeit: Der Mann darf seine Frau entlassen, wenn er irgendetwas ihm Missfälliges an ihr findet, so auch, wenn sie das Essen anbrennen lässt, mit aufgelöstem Haar ausgeht, mit jedem beliebigen redet, eine Schreierin ist, ihren Mann in Anwesenheit ihrer Schwiegereltern schimpflich behandelt und in weiteren Sinne alles, was gegen die guten Sitten verstößt. Wir sehen also, schon Kleinigkeiten genügten, um die Frau fortzuschicken. Hatte sie das Essen anbrennen lassen? Oder auch nur die Suppe versalzen? Hatte sie zu lange oder zu laut mit jemandem gesprochen? Ist sie mit der falschen Frisur auf die Straße gegangen? Oder war sie mittlerweile einfach nur etwas älter und hässlich geworden? Hatte sie Mund- oder Körpergeruch, so konnte der Mann das als etwas Anstößiges auslegen, der Frau den Scheidebrief geben und die Ehe galt rechtlich geschieden. Um diese Denkweise noch besser zu verstehen, muss man auch das Rechtsempfinden jener Zeit berücksichtigen. Die Ehe galt damals im Wesentlichen als eine sachenrechtliche Angelegenheit. Das heißt, die Frau war Besitz ihres Mannes. Folglich konnte der Mann nur die Ehe eines anderen brechen, die Frau aber nur die eigene. Wenn also ein Mann seine Frau entließ, so zerstörte er damals eigentlich nicht eine Personengemeinschaft, sondern er entledigte sich eines Sachbesitzes. Ungefähr so, als hätte er ein Möbelstück an den Straßenrand gestellt mit einem Zettel dran für jeden Mann zu mitnehmen. Und genau dieser Zettel war eigentlich der Scheidebrief, der im Grunde für die Frau so eine Art Berechtigungsurkunde zur Wiederheirat war, denn alleine hätte sie in der damaligen Gesellschaft kaum überleben können. Bei diesem ganzen sachorientierten Rechtsempfinden galt die Menschenwürde der Frau überhaupt nichts. Rabbi Akiba, ein Schüler Hillels, der sagte sogar, man kann die Frau entlassen, wenn man eine andere findet, die schöner ist. Und so wurde dieser Scheidebrief zu einem Rechtsinstrument egoistischer Motive. Es kam damals sogar vor, dass man die Ehe nur für eine Nacht einging. Wenn der Mann am nächsten Morgen an der Gefährtin etwas auszusetzen hatte, konnte er ihr den Scheidebrief geben. Und meinte damit nach der Ordnung des Gesetzes nichts Falsches getan zu haben, dem Gesetz Genüge getan zu haben. Diese Pharisäer hatten den Scheidungsbrief also zum Freibrief für ihre Lustbefriedigung gemacht. Und ich habe gelesen von einem Rabbi, da wird berichtet, dass er ca. 100 Ehefrauen gehabt habe. Natürlich nicht zur gleichen Zeit, das wäre gegen das Gesetz gewesen, aber hintereinander, eine nach der anderen, der Scheidebrief machte es möglich. Man hatte also die eigentliche Absicht dieses Scheidebriefs, nämlich die Frau gegenüber Willkürmaßnahmen des Mannes zu schützen, so verdreht, dass er zum Instrument für eine Umgestaltung der Ehe auf Zeit geworden war. Das hatte Jesus vor Augen, als er sein lautes Nein zur Scheidung spricht und sagt, lebenslang und nicht beliebig, wie es euch gefällt, ist die Ehe angelegt. Nun ist es heute in unserer Zeit nicht ganz so einfach, sich von heute auf morgen scheiden zu lassen, indem man einfach einen Brief schreibt und in Gegenwart von zwei Zeugen der Frau überreicht. Wir haben bei uns das vom Gesetz angeordnete Trennungsjahr. Wir haben ein Gericht, das diese Sachen regelt. Aber wenn wir an die Scheidungsrate denken, dann ist es schon eine Tragik, wie leichtfertig geheiratet und dann auch wieder geschieden wird. Und da müssen wir uns auch in unserer Zeit mit dem auseinandersetzen und daran festhalten, was Jesus lehrte. Und das bringt mich zu dieser zweiten Frage. Was lehrte Jesus? Offensichtlich verhandelt Jesus nicht mit den Pharisäern über gewisse Scheidungsgründe, was man als Scheidungsgrund gelten lassen kann und was nicht, sondern er zielt auf das Herz. Und verklagt sie, in Matthäus 19, Vers 8 zum Beispiel, und sagt, den Leuten, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch überhaupt erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war es nicht so. Dass es überhaupt zur Scheidung kommt, liegt daran, dass das Herz des Menschen verdorben ist. Und indem Jesus auf das sündige Herz zielt, holt er die Scheidungsdiskussion aus der rein rechtlichen Theoriebildung, wann und wie und was darf ich, auf die Ebene der persönlichen Verantwortung vor Gott. Der ursprüngliche Wille Gottes sah keine Scheidung vor. So lehrt Jesu in Matthäus 19. Und er sprach zu ihnen: Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Das widerstrebende, sündige Herz des Menschen gegen Gottes gute Ordnung nötigte Gott durch Mose den Scheidebrief zu erlauben. Und so ist der Scheidungsbrief eine Notverordnung wegen menschlicher Herzenshärte. Er darf also nicht nur als Rechtsmittel verstanden werden, sondern auch als Anklage und Verurteilung der fleischlichen Gesinnung des Menschen. Jesus kannte seine Zeitgenossen. Er wusste, dass durch diese Verdrehung des Gesetzes eine Frau von einer Ehe in die andere geriet, oder besser gesagt in den Ehebruch getrieben wurde, weil sie in ihrer Heimatlosigkeit und Existenznot einen Halter brauchte. In diese chaotischen Verhältnisse spricht er hinein und er sagt: Nein, nicht so. Ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet und heiratet eine andere, der bricht die Ehe, der macht sie zur Ehebrecherin. Bleibt euren Frauen treu. Und wenn sie einmal das Essen hat anbrennen lassen, auch wenn sie mittlerweile Falten und Runzeln bekommen hat, seid euren Frauen Beschützer und spielt euch nicht auf als deren Besitzer. Auch wenn ihr meint, dass eure korrekten Scheidebriefe euch scheinbar Recht geben, in Wirklichkeit setzen sie euch ins Unrecht. Sie klagen euch an, eurer harten Herzen wegen, weil Mose das kannte. Deshalb seid ihr durch seine Erlaubnis gerade nicht entschuldigt, sondern verurteilt. Ich sage euch, lasst euch nicht scheiden. Ich habe jetzt ein bisschen umschrieben in meinen Worten, was Jesus hier sagen will. Und ich bin überzeugt, diese Worte unseres Herrn dürfen nicht nur als Verurteilung der leichtfertigen Scheidungspraxis verstanden werden, sondern auch als Bußruf unter die gute Ordnung Gottes. Hier werden ehebruchsüchtige Menschen zur Heilighaltung der göttlichen Eheordnung gerufen. Und so lehrt Jesu hier eindeutig: Grundsätzlich sind Scheidung und Wiederheirat Ehebruch. Denn neben dem einen Wort Jesu, wer sich scheidet, der bricht die Ehe, steht auch noch das andere Wort: und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Er macht sich schuldig an der vorhergehenden Ehe, denn er bricht im Grunde in eine Beziehung ein. Wenn also eine Scheidung nicht durch Ehebruch begründet ist, dann ist jede Wiederheirat Ehebruch, weil Gott die Scheidung nicht anerkennt, nach den Worten Jesu. Du magst dich jemand fragen, was ist aber dann, wenn eine Ehe durch das Fremdgehen eines Partners zerstört ist? Ich kenne einen Fall von einem gläubigen Ehepaar mit 4 Kindern, wo die Frau ein Verhältnis mit ihrem Nachbarn angefangen hatte. Der Ehemann war vergebungsbereit, hat ihr schon etliche Male vergeben. Aber die Frau, sie war nicht bußfertig. Sie suchte immer wieder den Kontakt zum Nachbarn. Die Beziehung wurde nicht beendet. Letztlich ließ sich die Frau scheiden, weil sie gar nichts mehr für ihren Mann empfand. Eine schlimme, eine traurige Situation. Und so gibt es viele Beispiele, leider auch von christlichen Ehen, die auseinanderbrechen. Es ist gut, sich auch in dieser Frage an das Wort Jesu zu halten. Wenn Jesus ganz klar die Scheidung der Verantwortungslosen verurteilt, so gibt er mit dem neuen Wort hier, außer von Unzucht oder wenn Hurerei im Spiel ist, ein Zugeständnis an die, deren Ehe zerrüttet ist. Unzucht oder Hurerei, auf Griechisch Pornea, ihr hört schon, welches moderne Wort von diesem griechischen Begriff abgeleitet wurde, bezeichnet eigentlich jegliche illegitime sexuelle Beziehung. Und sowas zerstört eine Ehe. Und in dem Fall ist eine Scheidung als auch eine Wiederheirat des unschuldigen Teils möglich. So verstehe ich diese Worte. Man könnte das, was Jesus hier lehrt, auch so zusammenfassen. Wenn ein Ehepartner durch sexuelle Vergehen die Ehe bricht, dann ist Scheidung biblisch erlaubt, aber nicht gefordert. Paulus wird in seinem ersten Korintherbrief, in Kapitel 7, in den Versen 8 bis 16, noch eine zweite schmerzhafte Ausnahme vom Scheidungsverbot erwähnen, und das ist, wenn der nichtchristliche Ehepartner die Scheidung verlangt. Diese zwei Ausnahmen enthält das Wort Gottes. Aber man sollte diese Ausnahme nicht als ein Freibrief nach einem Betrug verstehen. Es wäre gut, selbst wenn Ehebruch geschehen ist, Versöhnung und Heilung zu suchen und für die Ehe zu kämpfen, vor allem auch, wenn noch Kinder betroffen sind. Das ist manchmal möglich, dass die Ehe heilt. Manchmal ist es auch nicht möglich. Am schlimmsten wäre es, wie das einmal jemand sagte, wenn zum Beispiel ein Ehepartner sich ein in Anführungsstrichlein geistliches Alibi für seine Scheidungsabsicht dadurch erleichtern würde oder erschleichen würde, muss man sagen, indem er seine Ehe so lange zur Hölle macht, bis der Partner schließlich fremd geht und man somit ein Recht auf Scheidung meint zu haben. Das wäre eine Perversion. Auch hier wieder müssen wir aufpassen, dass wir diese Worte Jesu nicht gesetzlich nur vom Buchstaben her verstehen, sondern geistlich. Gott sieht in jeder Situation das Herz und erkennt jede Absicht und jede Motivation. Natürlich sind Eheprobleme möglich. Sie sind nicht nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich in jeder Ehe, auch unter Christen. Gibt es hier jemanden, der verheiratet ist und noch nie ein Eheproblem hatte? Ich sehe keine Hände oben. Zum Glück. Aber die Lösungen dieser Probleme sind nicht sofort nach dem sogenannten Instant-Prinzip zu haben, sondern nur mit viel Gebet und der Bereitschaft, sich selbst zu sterben und sich verändern zu lassen. Und das bringt mich zur dritten Frage. Was können wir tun, um der weit verbreitenden Problematik der Scheidung entgegenzuwirken? Und ich glaube, zunächst mal ist wichtig festzustellen, Gottes Maßstäbe ändern sich nicht. Das, was Jesus damals lehrte, gilt auch heute noch. Wir sind heute als Gemeinde und als einzelne Christen herausgefordert, in unserer beziehungskranken Welt durch unsere Ehen einen Unterschied zu machen. Und ich möchte uns einfach ein paar Gedanken mitgeben, wenn es um diese Frage geht. Was können wir tun? Vielleicht auch prophylaktisch, was können wir tun? Erstens, die Grundlage einer guten Ehe ist eine totale Hingabe an Gott und an den Partner. Gute, echte, gesunde, solide, eheliche Beziehungen können nur in Harmonie mit dem Willen Gottes, mit dem, was Gott sagt, gelebt werden. Die Bibel macht eindeutig klar, dass die Ehe von Gott gestiftet wurde und keine menschliche Erfindung ist. Sie ist deshalb auch als eine lebenslange Bindung gedacht. Sie ist auf Dauer angelegt und sie soll nicht geschieden werden. Was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Er sagt auch Jesus in Matthäus 19, Vers 6. Und wenn jemand ein Versprechen vor Gott gemacht hat, indem er den Bund der Ehe eingeht und dann sich scheiden lässt, um einen anderen Partner, der ihm besser gefällt, zu heiraten, der begeht Ehebruch. Scheidung ist also letztlich ein Vergehen an diesem dreiteiligen Bund, nämlich zwischen Gott, dem Mann und der Frau. Eine Ehe nach den Maßstäben Jesu aber bedeutet, dass man sein Versprechen gegenüber Gott und dem Ehepartner einhält. Dass man bereit ist, immer wieder zu vergeben und einander in demütiger Liebe zu dienen, dem Partner höher zu achten als sich selbst, sich immer wieder neu hinzugeben. Ehe ist harte Arbeit. Und es wird in jeder Ehe Spannungen und Schwierigkeiten geben, weil eben zwei Menschen zusammenleben, die beide noch Sünder sind und die egoistisch, selbstsüchtig, selbstzentriert denken und handeln. Aber da ist es wichtig, dass man sich an diesen Bund erinnert und an das, was das Wort Gottes über die Ehe sagt und sich immer wieder neu Gott hingibt und auch dem Partner. Zweitens, ich glaube, es ist auch äußerst wichtig, dass in einer Gemeinde schon im Vorfeld befreundete und verlobte Paare auf die Ehe vorbereitet werden. Wir müssen noch eines sehen, dass in unserer Zeit die meisten jungen Leute aufs Autofahren besser vorbereitet werden als auf die Führung einer Ehe. Ich meine, einer Ehe, die dem Plan Gottes und den Maßstäben Gottes entspricht. Kein Wunder, dass es so viele Eheunfälle gibt. Und deshalb bin ich ein sehr großer Verfechter der Ehevorbereitung. Auch wenn mir ganz klar bewusst ist, dass voreheliche Seelsorge keine Garantie dafür ist, dass eine Ehe gelingt und nicht geschieden wird. Ich habe auch schon mit Paaren hier in unserer Gemeinde Ehevorbereitung gemacht, die heute leider nicht mehr zusammen sind. Und doch glaube ich, dass es wichtig ist, gewisse Themenbereiche in Verbindung mit Ehe im Vorfeld mit den jungen Leuten durchzudenken. Übrigens eine Sache, die ich bei diesem ersten Treffen mit den jungen Paaren gleich sage, ist, wisst ihr es noch? Andrea. Mit eurer Entscheidung zu heiraten habt ihr euch letztlich entschieden, bis ans Ende eures Lebens zu leiden. Zu leiden, Manni, genau. Überlegt euch das gut, was ihr tut. Das ist Schocktherapie übrigens. Ja, ich gebe es zu. Aber ich denke, junge Leute müssen verstehen, wenn sie einen Bund mit einem Partner vor Gott eingehen, das ist nicht nur so eine leichtfertige, ja, das ist nicht nur so eine Tradition, etwas, was man einfach macht, weil es so schön romantisch ist. Man übernimmt Verantwortung vor Gott, man geht einen Bund ein. Und das bedeutet auch zugleich, dass dieser Sterbensprozess, in dem wir als Christen ohnehin stehen, wenn wir gläubig sind, das Absterben des eigenen Ichs in der Ehe noch mehr zunimmt, weil da ist jetzt ein Du, da ist jemanden, für den ich Verantwortung trage, den ich lieben soll, mit allen seinen Schwächen und Macken, aufopfern, vergebend. Immer. Und das tut weh, dem eigenen Ego. Es ist ein Sterbensprozess. Wir sind in einer christlichen Ehe herausgefordert, den Partner höher zu achten als uns selbst, opferbereit zu sein, das Wohl des anderen zuerst zu suchen. Und das ist ein Sterbensprozess. Aber ihr könnt das bestätigen, ja. Nach der Schocktherapie, dann steigen wir ein und sprechen auch über die schönen Seiten der Ehe. Also kein falsches Bild. Ich glaube, es ist einfach wichtig, gleich am Start dieser Reise sich auseinanderzusetzen mit dem, was die Bibel über die Ehe sagt, weil das meiner Ansicht nach die zweitwichtigste Entscheidung im Leben ist, wen wir heiraten. Und wie wir Ehe führen, nach der Entscheidung, dass wir Jesus Christus kennen und ihm nachfolgen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man junge Leute auf die Ehe vorbereiten kann? Erfahrene Ehepaare sollten ihre Verantwortung für junge Paare begreifen und ihre Herzen und Häuser öffnen, um ihr hier hilfreich zur Seite zu stehen. Das finde ich, das ist ein bisschen in unserer Zeit so verloren gegangen, weil jeder so individualistisch für sich alleine inselmäßig unterwegs ist. Gerade in unserer westlichen Kultur und in unserer westlichen Gesellschaft. Und wie sehr bräuchten wir dann gute Vorbilder, wo die Jungen eher begleitet werden von den schon älteren Ehepartnern. Ich denke, das wäre ein großer Gewinn, da würde ein großer Gewinn drin liegen. Nicht nur so seine schönen Seiten zu zeigen, sondern auch einfach authentisch und ehrlich zu sein. Wir haben auch gekämpft und kämpfen auch jetzt noch. Aber es lohnt sich. Ehe ist harte Arbeit. Gebt nicht auf. Das beste Übungsfeld und die solideste Vorbereitung für gute Beziehungen ist und bleibt meiner Meinung nach die Familie. Und deshalb drittens, gesunde und starke Familien bringen Menschen hervor, die auch starke Bindungen leben können. Das ist das eine, was man sozusagen prophylaktisch tun kann. Aber mit der Wertekrise, in der wir heute leben und angesichts auch der sehr hohen Scheidungsrate, werden auch immer häufiger Menschen zum Glauben kommen, die bereits Scheidungen und Wiederheirat hinter sich haben. Und in solchen Fällen finde ich es auch sehr, sehr wichtig, und das ist das vierte Prinzip hier, dass wir als Gemeinde einmal die Vergebung und dann auch die Chance des Neubeginns verkündigen. Es darf nicht sein, dass geschiedene Christen als Christen zweiter Klasse angesehen werden. Und noch ein letztes. Unser Zeugnis als Christen heute muss auf die Verbindlichkeit der Ehe gehen. Das will Jesus letztlich hier durch diese Verse lehren in der Bergpredigt. Die Betonung darf also nicht drauf liegen wie bei den Pharisäern, warum und wann und wie man sich scheiden darf, sondern ganz klar darauf, Scheidung lag nie in der Absicht Gottes mit den Menschen. Unser Vater im Himmel will, dass ein Ehepaar verheiratet bleibt, bis ihre Gemeinschaft durch den Tod beendet wird. Und Jesus hat uns heute gesagt, dass Scheidung nicht dem Willen Gottes entspricht, außer in dem Fall, wenn ein Partner sich des Ehebruchs schuldig gemacht hat. Nun weiß ich, dass es unterschiedliche Lebensgeschichten gibt. Und ich weiß auch, es ist unmöglich, in einer Predigt alle Nuancen zerbrochener Ehen, Scheidungen und Wiederverheiratungen zu beleuchten. Es gibt eine ganze Reihe von legitimen Überlegungen zum Thema Scheidung in komplexen Situationen, mit denen man sich auf individueller Basis, auch als Ältester in einer Gemeinde, auseinandersetzen muss. Wenn zum Beispiel in einer Ehe nicht unbedingt Ehebruch, aber Gewalt und Missbrauch vorliegt, da kann es gut sein, dass man zu einer Trennung raten muss. Und dass man zu dem Schluss kommt, dass das Verhalten eines Mannes oder einer Frau gleichzusetzen ist mit dem eines Nichtchristen, der seinen Ehepartner aus der Ehe entlässt. Es ist also ein komplexes Thema, das man auch sorgfältig seelsorgerlich angehen muss. Eines, was wir auf jeden Fall hier sehen, und damit möchte ich eigentlich schließen, auch wenn es um dieses Thema Scheidung und Wiederheirat geht, da merken wir, wie sehr wir auch da die Gnade Gottes brauchen. Die Gnade der Vergebung und der Erlösung. Die Gnade, die rettet. Die Gnade, die zurückhält, die uns auch zügelt. Und die Gnade, die wiederherstellt. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. So haben wir anfangs gesungen. Und ihr Lieben, der einzige Grund, warum einige von uns nicht in der Ehescheidungsstatistik erscheinen, ist die bewahrende, zügelnde Gnade Gottes. Wir haben also heute in dieser Botschaft gesehen, dass Nein Jesu zur Scheidung ist zugleich auch das Ja Gottes zur Ehe von Mann und Frau. Auf dieses Ja können wir uns verlassen und gegründet auf sein Ja zu uns, das ist Gnade, können wir, wie es auf dieser Hochzeitsankündigung hieß, die ich eingangs vorlas mit unserem Partner, unserer Partnerin, und das wünsche ich allen Ehepaaren hier in unserer Gemeinde, wie zwei Bäume sein, die aus einer Wurzel in den Himmel wachsen und sich bei Sturm gegenseitig Halt geben. Lass uns beten.